Zwölftes Kapitel. Stefan Sager schlief schlecht in dieser Nacht. Nach Rückkehr ins Hotel hatte er einen Moment vor der Zimmertür der Kollegin gezögert, dann aber doch nicht angeklopft. Gertrud Steiner. Nachdenklich blickte er auf den schmalen Hefter in seiner Hand. Er hatte ihn aus dem hintersten Fach seines Aktenkoffers gezogen, eine Akte, die er sich in den wenigen Tagen bis zum gemeinsamen Abflug vom Archiv seines Verlages in Hamburg hatte zusammenstellen lassen. Er wollte wissen, mit wem er es zu tun hatte, und er hatte Anweisung gegeben, keine Mühe zu scheuen, jedes Detail zu erfassen. Es war ein erstaunliches Dossier geworden. Dokumente und Fotos aus dem Leben der Gertrud Steiner. Das bezeichnete Sager als das Geheimnis seines Erfolges. Nicht intuitive Recherche oder gar hehres Gerechtigkeitsstreben, sondern das Sammeln von Details, das Zusammentragen eines Mosaiks und dann die exakte Beschreibung des erkennbar werdenden Bildes unter Akzeptierung von sich gelegentlich einstellenden glücklichen Zufällen. Sager legte den Hefter für einen Moment beiseite und langte nach der Whiskyflasche. Nach einem kräftigen Schluck aus dem Wasserglas legte er sich sinnend auf dem Bett zurück, die Hand mit dem Dossier auf der Brust. Eine Frau hatte am Anfang seiner erstaunlichen Karriere gestanden, eine Frau sollte nicht am Ende dieser Karriere stehen. Das Dossier hatte ihm deutlich gemacht, dass er auf der Hut sein sollte, beruflich und privat. Die erste Frau hatte Imjelda geheißen. Sager grinste. Die Redaktion hatte ihn, den noch jungen Reporter, zu einem Routineauftrag nach Genf geschickt. Dorthin hatte UNICEF die Weltpresse und prominente Politiker zur Ausrufung des Kindernotstandes in der Dritten Welt eingeladen. Unter ihnen Willy Brandt, den ein Jahr zuvor gekürten Friedensnobelpreisträger, und Imjelda Marcos. Es war Ende 1974, in Vietnam drohte den Amerikanern eine vernichtende Niederlage und auf den Philippinen gab es Unsicherheit um ihre dann letzten Militärbasen in Südostasien. In einer Redaktionsbesprechung kurz vor seiner Abreise war erwähnt worden, Präsident Marcos müsse endlich davon überzeugt werden, seinen Interviewboykott gegenüber der westlichen Presse zu beenden. Das war Sagers eigentliches Ziel, als er nach Genf reiste. Was kümmerte ihn der Kindernotstand, wenn doch Imjelda Marcos einer privaten Charme-Attacke ausgesetzt werden konnte? Und am Erfolg seines oft erprobten Charmes zweifelte Sager nicht. Der Umgang mit der High Society war ihm Lebensform, vermittelt in einer Familie, die seit 1872 bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth ihre private Loge besetzt hielt. So war er zum jugendlichen Gentleman-Reporter des Hamburger Magazins avanciert, immer dann eingesetzt, wenn es darum ging, zaudernde Zungen zu lösen, vornehmlich in Kreisen des westeuropäischen Geldadels. Wohl präpariert hatte er in Genf sein Ziel erreicht, galant mit Handkuss und mit den am entscheidenden Abend aus Hamburg durchgetickerten aktuellsten Philippinen-Infos. Nach der ersten Flasche edlen Weins im Hotelgemach der philippinischen Butterfly hatte er die ehemalige Schönheitskönigin überzeugt, ihm ihre zahlreichen duftig schmetterlinghaften Kleider vorzuführen. Nach der zweiten Flasche hatte er eine Einladung nach Manila in der Tasche. Doch dann, im April 1975 kam alles ganz anders. Zu den mittlerweile hochentwickelten persönlichen Instrumenten seiner bis dahin recht erfolgreichen, aber eher oberflächlichen Berufsausübung als Informationsbeschaffer gesellte sich, als er in Hongkong zwischenlandete, als drittes Element der glückliche Zufall. In Genf hatte er eines Abends beim Bier einen Kollegen kennengelernt, der ihm die Welt eines spannenderen Reporterlebens eröffnete. Ihn hatte nicht das Antichambrieren bei der philippinischen First Lady interessiert. Er war nach Genf gekommen, um sich tatsächlich über die Lage von Kindern in der Dritten Welt zu informieren. Unbehaglich hatte Sager später während einer internationalen Pressekonferenz die insistierenden Fragen nach der Verantwortung für das Schicksal der Slumkinder von Manila gehört. Er hatte direkt neben dem engagierten Reporter gesessen und unter den missbilligenden Blicken der Imelda Marcos schon seine Felle davonschwimmen sehen. Als er nun auf der Fahrt zu seinem Hotel in Hongkong die soeben gekauften Zeitungen durchblätterte, kam ihm dieser Kollege und seine farbige Schilderung von aufregenden Recherchen in Vietnam wieder in den Sinn. Saigon vor dem Fall, Amerikaner evakuieren Botschaft, Reporter fliehen aus Saigon. Sager hatte den Zeitungsstapel auf den Schoß sinken lassen und durch das Taxifenster zum ersten Mal asiatisches Leben wahrgenommen. Die Schlagzeilen kündeten von einer unmittelbar bevorstehenden historischen Wende in Indochina, und Sager biss sich an dieser einen Mitteilung fest. Reporter fliehen aus Saigon. Alles, was er über Vietnam wusste, hatte ihm jener Kollege in Genf erzählt. Es war mehr als jene Kriegsberichterstattung, die er flüchtig verfolgt hatte. Und er ließ sich, einem Impuls folgend, auf das dritte Element seines künftigen Erfolges ein, das Erkennen eines glücklichen Zufalls, der ihn zur rechten Zeit an den richtigen Ort führte. Der Taxifahrer akzeptierte wortlos den Einfall seines Passagiers als naturgegebenen Spleen eines weißgesichtigen Travelers und beförderte ihn ein zweites Mal durch den Seetunnel unter der Hongkong-Bucht, diesmal zurück nach Kowloon zum Flughafen, wo er den Mann erst vor einer halben Stunde aufgelesen hatte. Sager erreichte die letzte nach Saigon fliegende Zivilmaschine, ohne Gelegenheit gehabt zu haben, seiner Chefredaktion den eigenmächtigen Kurswechsel mitzuteilen. In Hamburg galt er fast eine Woche lang als vermisst, bis zu jenem Vormittag, als aus der Funkbildzentrale ein aufgeregter Techniker zu Elke Picoleit gestürmt kam, in der Hand das druckfrische erste Pressefoto, das die nordvietnamesische Nachrichtenagentur nach der Einnahme Saigons und der folgenden totalen Kommunikationssperre in alle Welt gefunkt hatte. Es zeigte den verhafteten Übergangspräsidenten General Van Minh beim Verlassen der vom Vietcong gestürmten Residenz. »Elke«, rief er außer Atem, »nimm das«, und drückte der verdutzten Frau Picoleit den Papierbogen und ein Vergrößerungsglas in die Hand. Sie las zuerst den englischen Begleittext, studierte dann das Schwarz-Weiß-Bild, stutzte, konzentrierte sich auf das weiße Gesicht hinter der hoch aufgerichteten Gestalt Van Minhs. »Das kann doch nicht wahr sein«, rief sie, »wie hat der Teufelskerl das fertig gekriegt?« Die Chefredaktion kippte kurz vor Anlaufen der Rotation die Hausmitteilung und rückte das Foto aus Saigon in den Text. Ein schwarzer Pfeil markierte die Person hinter dem verhafteten General. Stefan Sager, einziger Zeuge der Kapitulation. Und dann begann das bange Warten auf einen den Lesern schon versprochenen Exklusivbericht. Er kam, zwei Tage später, auf äußerst ungewöhnlichem Wege in die Hamburger Zentrale. Auf Bitten nordvietnamesischer Kollegen, so hieß es in einem knappen Begleittext des Fernschreibens aus Ost-Berlin, leite ADN den folgenden Bericht weiter. Stefan Sager hatte den Scoop seines Lebens gelandet und als Greenhorn sämtliche Vietnam-Veteranen des entweder geflohenen oder verängstigt in ihren Hotels hockenden internationalen Pressekorps ausgestochen. Mit einer am Tag seiner Ankunft auf dem Schwarzmarkt erstandenen Schmalfilmkamera hatte er vom Balkon des nahezu verwaisten Präsidentenpalastes die herandonnernden, durch die schmiedeeisernen Tore brechenden Panzer gefilmt, hatte später mit zitternden Händen dem kleinen, grün uniformierten Soldaten auf dem Dach des Palastes geholfen, die Fahne der Befreiung hochzuziehen, war als Fahrer eingesprungen, als der Gefangene Van Minh mit einem Jeep zum Radiostudio gefahren werden sollte. Dort hatte er schließlich zur Aufnahme der Kapitulationserklärung Van Minhs seinen Kassettenrekorder zur Verfügung gestellt. Sämtliche Techniker waren aus dem Rundfunkgebäude getürmt. So viel Hilfsbereitschaft hatte sich Sager dann mit der Zustimmung honorieren lassen, seinen Exklusivbericht über Hanoi und Ostberlin nach Hamburg telexen zu dürfen. Sager lächelte auf seinem Hotelbett bei der Erinnerung an die Krönung seiner damals einsetzenden, kühl kalkulierten Karriereplanung. Als ersten westlichen Fernsehleuten hatten die Vietnamesen einem schwedischen Team die Einreise erlaubt. Und dieses hatte sich brennend für Sagers Augenzeugenbericht und vor allem für seine Filmbilder interessiert. Sager war klar, dass diese Bilder um die Welt gehen würden, und er hatte auf einer vertraglichen Verpflichtung bestanden. Er wollte kein Honorar. Er wollte bei jeder Ausstrahlung seinen und den Namen seines Hamburger Magazins in das Material geblendet haben. Diese Erfahrung war seitdem das vierte Element seines Erfolges, sicherzustellen, dass nie Zweifel an seiner Fähigkeit aufkommen konnte, jede große Story alleine verantwortet zu haben. Sager war nicht nur ein effektiver Informationsverwerter, er war bei seinem von nun an zwangsläufigen Aufstieg im Verlag auch ein smarter Marketingstratege geworden. Seit über 10 Jahren hatte er keinen seiner Zuarbeiter darüber im Unklaren gelassen, dass er der Chef war. Er war überzeugt, dabei stets fair vorgegangen zu sein, und es hatte nur wenige talentierte Kollegen gegeben, die sich seinem Charme und damit zugleich aber auch diesem Diktat widersetzt hätten. Bei Gertrud Steiner war er sich da nicht sicher. Sager schlug den Hefter auf, blätterte flüchtig durch die Kopien von Zeugnissen und Diplomen, Flugblättern mit ihrer Unterschrift, radikal formulierte Analysen von Nord-Süd-Zusammenhängen, Anklageschrift und Urteil des Bremer Gerichts. Das alles hatte er längst im Kopf gespeichert. Beunruhigt schlug er nun die letzten Seiten auf, herausgetrennt aus einer Bremer Stadtillustrierten, die das Archiv ihm besorgt hatte. Seine Sinne begannen erneut auf eine ihn verunsichernde Art zu vibrieren. Zweierlei missfiel ihm an dem, was er da sah und las. Die unbedenkliche Bereitschaft der jungen Frau, sich in den Mittelpunkt selbst gewagtester Experimente zu stellen, zugleich aber, und da fühlte Sager den Stachel buchstäblich im eigenen Fleisch stecken, eine geheimnisvolle Faszination, die ihn sogleich überkommen hatte, als er die Bilder zum ersten Mal sah. 20 Jahre nach den Studentendemonstrationen und den Kommunengründungen, die Politik und Moral nicht nur in Deutschland durcheinandergeschüttelt hatten, wollte die Illustrierte im Jahr 1988 wissen, in welchem Maße damals gebrochene Tabus sich wieder etabliert hatten, und sie verfiel auf eine spektakuläre Idee, für die sich die Fotografin Gertrud Steiner unter technischer Mithilfe einiger ihrer Kollegen aus der gemeinsamen Bildagentur zur Verfügung stellte. Gertrud war bei diesem Experiment Objekt und Berichterstatterin in einer Person. Sager kannte ihre kühlen, beobachtenden Kommentare schon fast auswendig. Er hatte auch die Textwiedergabe eines längeren Interviews in einer Fernseh-Talkshow gelesen, für deren Kameras sie die Szenen sogar noch einmal nachgestellt hatte. Der Chefarchivar hatte sich allerdings geweigert, ihm vor dem Abflug auch noch eine Videoaufzeichnung zu beschaffen. So starrte er jetzt auf die detailscharfen illustrierten Fotos. Gertrud Steiner, nur mit ein paar hochhackiger Schuhe bekleidet, aber nahezu unbeachtet, beim Gang über einen Wochenmarkt. Gertrud Steiner nackt und gelassen auf dem Sitz einer mit lächelnden Fahrgästen gefüllten Straßenbahn. Gertrud Steiner ebenso unbekleidet, über eine Wiese schreitend, im Vordergrund 3 ältere Damen auf einer Parkbank, tuschelnd aber nicht unfreundlich. Und dann, in fataler Nahaufnahme, die schöne nackte Frau mit heftig irrigierten Brustspitzen neben dem 4-schrötigen Steuermann einer Flussfähre, der, wie er hinterher in einem Interview zugegeben hatte, bedauerte, doch nicht mal einfach zugelangt zu haben. Sager konnte ihn verstehen. Und das machte ihm Sorge. Gertrud Steiner saß pünktlich am Frühstückstisch. Sie hatte sogar schon ihre erste Tasse Kaffee geleert, als Stefan Sager mit der Morgenzeitung unter dem Arm zu ihr stieß. Sie bemerkte sofort sein übernächtigtes Gesicht, verkniff sich aber eine Bemerkung. Auch sie hatte kaum ein Auge zugetan, immer wieder hatte sie sich die Kassette mit Leinets Stimme angehört, sie zweifelte nicht mehr, dass es sich um eine Botschaft handelte, die ihre Freundin unter Druck auf Band gesprochen hatte, die sie jedoch mit dem kurzen Hinweis auf den Essener Gruger Park am Schluss in einen geheimen Hilferuf verwandelt hatte. Für einen Moment hatte Gertrud überlegt, ob sie in derselben Nacht mit einem Taxi noch einmal zu Pol nach Chitungwiza fahren sollte, doch Leinets Bruder hatte ihr unmissverständlich zu verstehen gegeben, keinen Kontakt mehr aufzunehmen. Kurz bevor sie zum Frühstück heruntergekommen war, hatte sie beschlossen, auch Stefan Sager die Tonbandbotschaft zunächst zu verschweigen. Sie befürchtete, er werde aus Sicherheitsgründen möglicherweise sofort abreisen wollen. Es war schwierig genug gewesen, ihn zur Aufnahme der Recherchen in Simbabwe zu bewegen. Jetzt setzte sie auf die Möglichkeit, sich nach dem für den Morgen vorgesehenen Treffen mit Sagers geheimnisvollem Informanten unabhängig von dem Kollegen mit Leinets Chef, dem Leiter der Nachrichtenagentur in Harare, in Verbindung setzen zu können. Trotz ihrer Sorge um die Freundin und trotz des etablierten Kontakts zu dem Hamburger Magazin war der Gedanke an eine selbstständige publizistische Verwertung ihrer Erlebnisse noch nicht ganz verdrängt. Sie ahnte, dass der smarte Chefreporter dies zu seiner eigenen Story machen wollte, und sie hatte keine Lust, sich mit Krümeln von seinem Tisch zu begnügen. Eine solche Chance würde sie vielleicht nie wieder erhalten. Sie ahnte jedoch nicht, dass, als Sager sich zu ihr an den Tisch setzte, ihm dieser Gedanke aus der vergangenen Nacht ebenfalls noch einmal durch den Kopf schoss. Er murmelte einen knappen Morgengruß und gestand sich ärgerlich ein, dass sich eine unprofessionelle Faszination irgendwo außerhalb seines Hirns eingefressen hatte, die es ihm jetzt nicht erlaubte, der jungen Frau offen in die Augen zu schauen. Stattdessen versuchte er, sich sofort in die Zeitung zu vertiefen. Dann trug zu seinem wachsenden Unbehagen der Hinweis der Kollegin bei, er müsse sich schon selber am Buffet bedienen, hier werde nur Kaffee serviert, wie er vielleicht noch von seinen früheren Aufenthalten im Meekles wisse. Sager hatte einen Mietwagen bestellt. Automatisch blickte er hinüber zur Air Zimbabwe-Vertretung, dann schaute er über die Parkplätze vor dem Hoteleingang. Der verbeulte Peugeot war nirgendwo auszumachen. Er sollte ihn erst wiedersehen, als es zu spät war. Die Verabredung lautete 8:30 Uhr, Shopping Center, Avondale. Der Morgenverkehr hatte nachgelassen. Sager steuerte den Pulsar in die Moffat Street und ließ an der Kreuzung mit der Samora Machel Avenue einige verspätete Schulmädchen der nahen Queen Elizabeth High School in ihren blau-weiß gepunkteten Uniformkleidern passieren. Während er unter den alten Jacaranda-Bäumen am Gelände des Parirenyatwa-Hospitals entlangfuhr, machte er Gertrud Steiner auf die unveränderte Widersprüchlichkeit der Namensgebung für die Straßen in Simbabwes Hauptstadt aufmerksam. Mit der Moffat-Familie fing die weiße Besiedlung des Matabele-Landes an. Robert Moffat kam aus Schottland und erhielt 1857 die Erlaubnis des Ndebele-Königs Misilikasi in seinem Gebiet die erste Missionsstation einzuführen. Sein Sohn John, selber erster Missionar auf dieser Station, kehrte als offizieller Vertreter Großbritanniens 30 Jahre später nach Bulawayo zurück. Eine klare Linie kolonialer Konsequenz, repräsentiert in einer einzigen Familie. Und dann die längste Avenue in der Stadt, benannt nach Samora Machel, ohne dessen Assistenz dieses Land seinen Kolonialstatus kaum hätte überwinden können. Sie würde die Moffat Street am nördlichen Ende doch geradezu symbolisch abschneiden. Sager überholte ein Armeefahrzeug. Hat mir mal ein simbabwischer Politiker weiszumachen versucht, als ich ihn fragte, weshalb die meisten Straßen noch Namen alter Kolonialisten tragen. Ist natürlich Quatsch, die Moffat ändert erst ein paar Kreuzungen weiter ihren Namen. Unter anderem haben wir soeben die Rhodes überquert. Deren Straßenschilder haben Weiße gleich nach der Unabhängigkeit heimlich abgeschraubt, als Souvenirs. Hab mal eins in der Bar eines Farmers gesehen. Sager warf einen Blick auf seine Beifahrerin, die ihm offenbar gar nicht zugehört hatte. Er betrachtete für einen Moment ihr Profil, Das Gesicht war leicht abgewandt, wie auf dem Straßenbahnsitz, fuhr es Saga durch den Kopf. Er schüttelte den Gedanken an dieses Foto ab und fragte laut, »Haben Sie Ihren Fotoapparat dabei?« Gertrud schreckte auf. Sie wies auf die Tasche zwischen ihren Beinen. »Warum?« »Wir werden irgendwo auf dem großen Parkplatz warten und die Augen aufsperren. Sobald ich Phileas erkenne, möchte ich, dass Sie den Mann in seiner Begleitung fotografieren. Unauffällig natürlich.« Gertrud schaute auf die Armbanduhr. »Schon gleich 9:30«, sagte sie missmutig, »dann mache ich mich mal lieber gleich schussbereit.« Es passte ihr gar nicht, in die, wie sie es empfand, Rolle der Assistentin gedrängt zu werden. »Was wissen wir über den Mann?« fragte sie und wechselte die Optik. Saga hielt auf der Abbiegespur vor dem Einkaufszentrum und wartete auf Grünlicht. »Nichts. Phileas wollte es ihm überlassen, sich zu identifizieren. As a matter of fact, es ist nicht einmal sicher, ob er kommt.« Er legte den Gang ein und rollte auf den weitläufigen Parkplatz. Während er fast bis zum Ende fuhr und gegenüber dem Vistarama-Kinokomplex einen freien Platz fand, klärte er weiter auf. Aber Phileas hatte spannend gemacht. Angeblich weiß sein Informant mehr über die Vorgänge im Sambesi-Tal, als wir uns träumen lassen. Er drehte das Fenster herunter und beobachtete die frühen Kunden, die aus abgestellten Wagen zu den eben geöffneten Läden bummelten. Dann atmete er tief den frischen Brotduft ein, der von der nahen italienischen Bäckerei herüberwehte. Eine Frau verließ gerade ihren geparkten Wagen, als sich das Auto neben dem ihren in Bewegung setzte. Sein Motor heulte auf und Saga erstarrte. Es war der alte Peugeot, der ihm schon auf der Fahrt vom Flughafen zum Hotel aufgefallen war und nachdem er vor einer halben Stunde beim Besteigen des Mietwagens eher unbewusst Ausschau gehalten hatte. Gertrud fühlte den harten Griff um ihren Arm. »Die Kamera, los, der Wagen da!« Aber es war schon zu spät. Mit kreischenden Reifen war der Peugeot die lange Ausfahrt des Parkplatzes hinuntergerast und bog in diesem Moment in die King George Road. Saga riss den Wagenschlag auf, sprang auf den Asphalt und blickte suchend die Reihe der geparkten Autos entlang. Gertrud Steiner stützte beide Arme auf die Konsole unterhalb der Windschutzscheibe, die Kamera im Anschlag. Als sie zur Seite blickte, sah sie Sagas Anzug aus dem Fensterausschnitt verschwinden. Mit erhobenen Armen tauchte er neben dem Kühler auf. Gertrud schoss 2-3 Fotos von ihm. Dann sah sie in die Richtung, in die jetzt die Arme des Kollegen wiesen. 2 Männer näherten sich dem Parkplatz. Sie mussten aus der Gasse neben dem Kinokomplex gekommen sein. Sie schritten direkt auf die Lücke zu, die der Peugeot eben noch besetzt hatte. Saga rief etwas. Einer der beiden begann, den auf der anderen Seite geparkten Wagen zu umrunden. Gertrud Steiner hatte das Motiv durch ihren Zoom als Porträt des Fremden erfasst. Sie schoss 5 Bilder, dann justierte sie den Zoom in eine Halbtotale. Gleichzeitig hörte sie Saga auf Englisch schreien, »Nicht einsteigen!« Instinktiv drückte sie den Knopf für Dauertransport. Wie ein Maschinengewehr begann der Verschluss zu arbeiten. Die Automatik jagte den Film Bild für Bild in Bruchteilen von Sekunden durch die Kamera. Ihr an den Sucher gepresstes Auge registrierte das glühende Aufflammen, noch bevor die Druckwelle den Wagen erreichte. Ohne den Finger vom Auslöser zu nehmen, riss sie den Mund auf. Die Explosion betäubte nur für einen Moment ihre Ohren. Mit dem rechten Auge sah sie Sagas lange Figur auf den Asphalt stürzen. Mit dem linken Auge sah sie die ganze Katastrophe im Sucher. Den in Metallstücken durch die Luft wirbelnden Körper des fremden Mannes, der unmittelbar zerfetzte Baum am Rand des Parkplatzes, die splitternde Glasfront des Kinos im Hintergrund und das wie Puppen durch den Eingang der Bäckerei geschleuderte ältere Ehepaar. Wie in Trance und noch ohne zu begreifen, was da um sie geschah, tastete Gertrud nach der offenen Tasche zwischen ihren Schenkeln, zerrte die nächste Filmpatrone heraus.